Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wie Landschaften und Lebensgeschichten und Literatur zusammenhängen, davon erzählt die österreichische Autorin Britta Steinwendner in ihrem neuen Buch. Da geht es um die fast vergessene Schriftstellerin Mechthilde Lichnowsky und einen Ort an der Côte d'Azur. Es geht um Ilse Eichinger und den Ostseeort Niendorf oder auch um Adalbert Stifter und das tote Gebirge und noch eine ganze Reihe von weiteren Autorinnen und Autoren. Britta Steinwendner ist jetzt bei uns. Seien Sie willkommen in der Lesart.
Ich sitze in Salzburg und freue mich.
Genau, das ist die Distanz Salzburg-Berlin. Sie fangen Ihre Reise durch Landschaften und Bücher an mit Adalbert Stifter, Frau Steinwendner. Und ich hatte beim Lesen den Verdacht, dass Ihnen dieser Autor noch mal besonders viel bedeutet, unter denen, die Sie da ausgesucht haben. Kann das sein?
Da haben Sie ziemlich richtig gedacht. Er bedeutet mir sehr viel, weil ich in der Landschaft von Adalbert Stifter, zumindest in der, wo er dann zur Schule gegangen ist und immer wieder gerne hingefahren ist, aufgewachsen bin, in der Nähe des Toten Gebirges und des Dachsteins. Ich habe aber absichtlich eben diese Landschaften gewählt, weil ich bei allen Autorinnen und Autoren nicht die vordergründigen Berühmten gewählt habe, weil bei Stifter müsste man den Böhmerwald wählen, sondern eher die Unbekannteren, weil man auch andere Facetten des Autors oder der Autorin da deutlich machen kann.
Und wenn Sie jetzt über die Landschaften sprechen und über die Texte von Stifter sprechen, was meinen Sie, was sieht man dann besser oder klarer oder vielleicht auch bildhafter in Stifters Werk, wenn man, wie Sie, die Landschaften dazu beschreibt und aufruft?
Ich glaube, wenn man sich einlässt auf die Beschreibungen und die Erzählungen von Adalbert Stifter, dann bekommt man ein ganz anderes Sensorium für alles, was einem von der Natur umgibt. Vom Laut eines Baumes, von den Tieren, von Gräsern, Blumen, Gerüchen, vom Blau des Himmels und was alles daraus für den Menschen an Gewinn herausgezogen werden kann. Man geht einfach aufmerksamer und ich würde fast sagen beglückter durch diese Landschaften. Aber das ist eigentlich bei fast allen Dichtern so, bei Stifter vielleicht besonders.
Das ist schon Ihr drittes Buch, in dem Sie sich mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern und ihren Landschaften befassen. Können Sie sich da selbst erklären, warum das für Sie so zum Thema geworden ist?
Ich glaube, dass eigentlich eine Biografie, ein Schicksal, sehr eng mit der Landschaft oder dem Ort, der Stadt, kann auch eine Großstadt sein, verbunden ist, in der man lebt. Vorausgesetzt, dass man in der glücklichen Lage ist, nicht flüchten zu müssen oder aus anderen persönlichen Gründen seinen Lebensort nicht selbst entscheiden kann. Aber wenn man das kann, dann glaube ich, hat es mit seiner, ja, ich würde fast sagen, mit seinen inneren Stimmen und Vorlieben sehr viel zu tun. Und ich habe ja alle Reisen mit meinem Mann gemacht. Und das ist einfach wunderbar, wenn man zum Beispiel, weil ja auch Walter Benjamin vorkommt in diesen letzten Dichterlandschaften, wenn man wirklich an die Grenze von Frankreich nach Spanien fährt, nach Banyuls, und dort über die Pyrenäen geht und den Weg nachvollzieht, riecht, schaut, die Steine unter dem Fuß spürt, die Walter Benjamin möglicherweise ebenso gespürt hat, dann kann man seine Angst, auch seine Hoffnung auf Rettung, er ist ja vor den Nazis geflohen und vor der Gestapo und wollte und ist auch über die Pyrenäen mit einer Fluchthelferin, mit Lisa Fitko, gekommen. Aber wenn Sie direkt dort sind, können Sie es ganz anders beschreiben, als wenn man nur darüber liest.
Mit Walter Benjamin waren Sie da oder auf seinen Spuren in den Pyrenäen unterwegs, mit Adalbert Stifter im Gebirge und mit der Schriftstellerin Mechthilde Lichnowsky an der Côte d'Azur in Kap Dei. Das ist das Knoblauchkap, bedeutet das übersetzt.
Jetzt, ja, genau.
Jetzt ist ja Mechthilde Lichnowsky auf böhmischen Schlössern aufgewachsen. Später war sie in London zu Hause. Was hat Ihnen denn jetzt dieser Ort an der Côte d'Azur, das Kap Dei, was hat Ihnen das über Mechthilde Lichnowsky erzählt?
Ja, das war sehr, sehr interessant insofern. Also geboren und aufgewachsen ist sie ja in Bayern, hat dann durch den reichen Fürsten von Lichnowsky in den böhmischen mährischen Schlössern residiert und in London, wie Sie richtig sagen, wo er Botschafter gewesen ist für das Deutsche Reich. Aber sie ist sehr früh, 1928, vor den Anzeichen des aufkommenden Nationalsozialismus. Man kann fast sagen, sie ist davor geflüchtet. Sie wollte das nicht, dieses Schreien, diese Klischees der Sprache. Sie war ja ungemein sprachbewusst. Und da hat sie sich ein halbes Haus, nachdem ihr Mann Fürst Lichnowsky gestorben war und sie einen, sie war dann zwar nicht die Haupterbin, sondern der älteste Sohn. Aber sie konnte sich eine Haushälfte in Kap Dei kaufen und hat 10 Jahre an der Côte d'Azur gelebt, unmittelbar neben Monaco. Und wir sind natürlich auch dorthin gefahren, denn Kap Dei ist so interessant. Es ist nur durch eine große Klippe von dem Luxuswahnsinn von Monte Carlo und Monaco getrennt, aber ist eigentlich ein stiller Ort. Hinter die Küste ist wunderbar, relativ naturbelassen geblieben. Und was zieht einen Menschen dorthin? Es ist in der neuen Werkausgabe des Schollnai Verlages, wird man auch einen Text lesen können, wo sie sich mit Kap Dei beschäftigt. Sonst hat sie ihre Hauptwerke hat sie zwar dort geschrieben, aber Kap Dei kommt eigentlich nicht vor. Und das ist auch eine sehr interessante Konstellation.
Jetzt haben Sie gerade die Werkausgabe erwähnt. Das ist jetzt ein Mittel, um an diese Schriftstellerin, die sonst fast vergessen war, zu erinnern. Und das ist Ihnen auch sehr wichtig, an Mechthilde Lichnowsky auch mit Ihrem Text zu erinnern. Was sollten wir denn vor allem von ihr lesen aus Ihrer Sicht?
Zum einen ist sie extrem sprachbewusst. Sie war ja auch sehr mit Karl Kraus befreundet. Und zum anderen hat sie wunderbare Romane geschrieben, zum Beispiel Delaide oder Kindheit, wo sie über ihre bayerische Kindheit schreibt. Oder ein schwieriger, aber hochmoderner Roman ist Geburt, der schon zuvor auch in Wien erschienen ist. Mit einem sehr erhellenden Vorwort von Eveline Polt-Heinzel.
Zum Schluss möchte ich Sie noch was fragen zum Titel Ihres Buches. Die bekannte Kritikerin Daniela Striegel hat eine Rezension über Ihr Buch geschrieben. Und die beginnt sie mit den Sätzen, da lese ich mal zwei vor. Die erste, nein, die einzige Hürde ist der Titel. Niemals würde die Rezensentin zu diesem Buch greifen, wüsste sie nicht, dass die Autorin Britta Steinwendner heißt. An den Gestaden des Wortes ist der Titel. Und um ehrlich zu sein, für mich war der Titel auch eine Hürde. Warum ist es denn für Sie der richtige Titel?
Das ist interessant. Viele sagen mir das Gegenteil und sagen, gerade dieser Titel hat sie angesprochen. Er ist möglicherweise ein bisschen unüblich, aber ich glaube, Gestade sind etwas, wo man bleiben möchte, wo man hingehen möchte, wo man Schönes erlebt. Das ist eigentlich positiv konnotiert. Und ich glaube, wenn man zu den Worten, zu den Dichterinnen und Dichtern hingehen und dort bleiben will, bei ihren Werken. Es kommt ja auch Tanja Blixen vor, Hölderlin in Bordeaux, Karl Zuckmayer, August von Platen, der in Syrakus elendiglich zugrunde gegangen ist, H.C. Artmann und so weiter und so weiter, oder Friederike und Stefan Zweig. Das sind einfach Fährten an diese Gestade, ja, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu geschwollen, an die Lebensumstände, an das Ambiente eines Autors oder einer Autorin, dort, wo man gerne verweilt.
An den Gestaden des Wortes, Dichterlandschaften. So heißt das Buch von Britta Steinwendner. Im Otto Müller Verlag ist das erschienen mit 380 Seiten. 27 Euro ist der Preis. Frau Steinwendner, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich sehr, dass ich das machen durfte und wünsche Ihnen noch eine schöne Sendung.